Die Woche unten gehabt und dann sind wir mit den Teenies ins Thema Zweiter Weltkrieg gekommen, so spontan entstanden. Und dann haben sie gesagt, ja, ist doch logisch, also die Leute erklären das mit dem Hitler, warum er das und das geworden ist. Und dann haben wir angefangen zu reden und plötzlich haben wir gemerkt, stimmt, es geht nicht nur um das Thema, ja, ist doch logisch, sondern viele Sachen erklären sich in unserer Welt nicht, wenn wir nur natürlich und logisch denken. Meistens probieren wir über unseren Verstand Sachen zu vergreifen und zu erfassen, aber wir tun oft Gott ausklammern oder das Geistliche ausklammern. In unserer Kultur, europäisch, ganz normal. Aber wenn du in eine afrikanische Kultur gehst, ist der Geist, die Realität vom Geist, sowas von normal, dass man oft überrascht ist, wie man damit rechnet. Und sogar wir Christen haben manchmal Mühe, mit der Geistlichkeit zu rechnen, mit der Realität von der geistlichen Welt, weil wir so gefangen sind im Natürlichen hin und immer alles vor Augen haben. Darum die Predigtserie Unsichtbar, wo wir drin sind, wo es darum geht, hey, lernen wir uns bewusst werden, die geistliche Realität ist genauso real, wenn nicht noch realer, wie das, was wir mit unseren Augen sehen können, physisch. Ja, und so habe ich gesagt, gehen wir ungefähr der Waffenrüstung nach. Und jetzt ist am Montag etwas Lustiges passiert. Wir sind am Austauschen gewesen, am Betten gewesen, Serena und ich, und plötzlich merke ich, das Predigtthema ist nicht das Schwert vom Geist, der Sonntag. Nein, es ist etwas anderes. Und dann habe ich geschaut, wo hat es Platz in dieser Waffenrüstung, das Thema. Ebenso, dass der Kampf, wo du anfängst, Leiterli spielen, wie der Lukas gesagt hat, stehst du drinnen und zack, bist du auf Feld 1 retour. Und bist so genervt und findest, warum klappt das nicht in meinem Leben? Warum habe ich es nicht im Griff? Ich habe das Thema in der geistlichen Waffenrüstung von Epheser 6 nicht gefunden. Und ich habe gefunden, es wäre doch cool, wenn es gerade noch trainiert passt. Es passt aber nicht ganz konkret. Oder Paulus bringt das nicht an dieser Stelle. Er bringt sie anderen Sachen immer wieder. Ja, Jesus bringt es. Und so erlaube ich mir jetzt, das Schwert auf die Seite zu legen und nehme die Thematik vor, die ich glaube, ist etwas ganz Wichtiges für uns im Umgang in unserem Alltag mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Ihr kennt das vielleicht. Es gibt so Sachen, wo wir uns einmal sagen, hey, Christian, also ich bin oft so, Christian, tu nicht so, das schaffst du. Das ist keine Kunst, das können die anderen in dem Fall auch. Und hey, jetzt reiss dich mal ein bisschen zusammen und dann geht das. Und dann reiss ich mich zusammen und es geht nicht. Und dann finde ich, ja, komm, probierst es nochmal, schlechter Tag oder irgendetwas, ich probiere es nochmal, es geht immer noch nicht. Es gibt so Punkte in unserem Leben, da machen wir einen Schritt vorwärts und genau den gleichen Schritt wieder rückwärts. Vielleicht gibt es irgendeine Sucht, wo du immer wieder reinkommst und findest, eigentlich nicht so schlimm. Und das ist doch keine Sache, die anderen sind da nicht süchtig. Wieso? Ich würde es auch nicht süchtig bezeichnen, aber irgendwie gerate ich immer wieder drinnen. Oder eine Haltung, die du nicht ablegen kannst. Immer fängst du an zornig zu werden. Und zwar so richtig böse. Und du willst es ja nicht. Und doch wirst du es nicht los. Oder fängst du an eifersüchtig zu werden. Das ist so etwas. Du siehst die anderen immer wieder, immer den Blick auf, die haben es und ich nicht. Und eigentlich willst du es gar nicht. Und doch kommt es immer wieder über dich. Angst ist also etwas, das immer wieder kommt. Geldsorgen, Hilfe kann zu wenig. Oder, ui, was ist, wenn ich verlassen bin? Was ist, wenn ich einsam bin? Das sind alles so Sorgen, die kommen und wir eigentlich nicht wollen. Und ja, wir wissen, Gott versorgt uns. Also wir wissen und. Und trotzdem ergreift es uns immer wieder und es packt uns. Und wir sind wieder gefangen in dem hinein. Wieso passiert das? Was ist da los? Oft habe ich es zumindest so, bete ich darum und sage, Herr Jesus, hilf mir bitte, nimm sie weg, das muss doch weg sein, das kann es doch nicht sein, das gehört doch nicht zu mir und als Christ muss ich doch das nicht mehr haben, du hast mich doch befreit und es passiert immer noch nichts. Dabei sagt doch die Bibel etwas anderes. Also wenn ich in Markus 16 lese, heisst dort, seit Jesus, nachdem er auferstanden ist und die Jünger wieder weg sind, sendet er die Jünger und sagt, geht in die ganze Welt, verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet sein. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden euch begleiten. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden in neuen Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen, etwas Tödliches trinken und es wird ihnen nichts schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Also, wenn Jesus das den Jüngern versprochen hat, gilt das auch für uns genauso. Wieso funktioniert es denn in unserem Alltag nicht? Wieso sind wir in so einem Nie, wo man sagt, ich habe schon gebetet, aber es nützt nichts. Ich habe es probiert, aber es bringt nichts. Was ist los? Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, dass so Sachen nicht funktionieren. Oft sagen wir, ja, glaubst halt zu wenig, musst mehr glauben. Es gibt ganz besondere Momente, wo das stimmt. Ich will jetzt nicht sagen, es ist falsch. Aber zu schnell ist das eine billige Antwort, die wir bringen und damit uns selber einen Druck machen und sagen, aha, ich bin eben zu wenig gut. Ich habe vor 3 Wochen von diesem Thema predigt. Wo wir uns nachher selber anklagen, wie wir es nicht schaffen. Nein, meistens ist es nicht das Problem, dass wir es nicht glauben. Eigentlich würden wir schon glauben. Sondern es liegt oft an einem anderen Punkt begraben. Sachen, die uns zurückhalten in unserem Leben. Und da ist mir eine Geschichte voll ins Auge gesprungen und ich merkte, ich bringe die euch. Ich erzähle zuerst einen Teil der Geschichte und dann erkläre ich, was ich meine damit. Die Geschichte ist recht bekannt und doch immer noch wunderschön. Es ist so, es geht um Geschichte, wo der Mose sein Amt abgeleitet hat, zu Gott irgendwo in den Himmel gekommen ist, wir wissen nicht, wo hin. Der Josua hat das Zepter übernommen und ist der neue Leiter geworden vom Volk Israel. Und Gott hat gesagt, Josua, mit dir zusammen werde ich das neue Land einnehmen. Mit dir zusammen gehen wir Stadt um Stadt besiegen und mit dir zusammen werden wir da wohnhaft. Josua, unter deiner Leitung wird das Israel dies oder das Land, mein Land, sagt Gott ein Stück weit, von meinem Volk. Das Land ist aber noch besetzt mit ganz vielen anderen Sachen. Und so fängt das Ganze eigentlich an. Jetzt müsst ihr verstehen, so eine Geschichte von Israel ist einerseits eine schöne Geschichte, die man gerne den Kindern erzählt und uns auch spannend ist. Aber so erlebe ich die Bibel immer wieder, es hat wie eine tiefere Ebene drin, wo etwas erzählt wird. Ganz berühmt ist zum Beispiel das Hohelied. Das Hohelied ist nicht nur ein Liebeslied und Erotik und Romantik pur, ist es, in einer Sprache, die nicht mehr ganz unsere ist. Ich könnte es selber nachlesen, aber jetzt so Vergleich mit Geissen und so, ist jetzt nicht gerade das, wenn ich meine Frau vergleiche. Der Salomo hat das geliebt hier und das war die Sprache von hier. Aber gleichzeitig ist das Hohelied nicht nur die Selbstsprache, sondern es geht um eine ganz andere Beziehung. Es geht im Hohelied um Beziehung zwischen uns und einem Liebhaber Jesus. Und wenn man plötzlich mit dieser Perspektive das Hohelied liest, ist etwas ganz anderes drin. Genauso kann man auch eine Josua-Geschichte anders anschauen. Du musst nicht nur sehen, die haben das Land eingenommen, historisch interessant, oder so einzelne Details, Gott hat das gemacht, Gott hat das gemacht, ich kann ihm auch vertrauen, ich darf auch beten. Nein, da ist eine ganz andere Ebene drin. Man nennt das eine allegorische Ebene. Allegorisch heisst, eine Geschichte erzählend etwas drin haben, wo noch mehr möchte erzählen möchte als nur das. Und ich erlebe das in der Bibel immer wieder, wo so Sachen noch mehr drin ist, noch ein tieferer Sinn drin ist. Und den möchte ich heute in dieser Josua-Geschichte ein bisschen zeigen. Der Josua hat den Auftrag gehabt, das Land einzunehmen. Das hat Parallele mit uns als Leben als Christ. Auch bei uns geht es darum, dass unser Leben eingenommen wird in dem Sinn von Gott. Gott sagt, komm, du darfst neu anfangen mit mir. Durch das, dass wir mit Gott unterwegs sind, Christen werden, sagen wir wollen, sagen jetzt unser Land, Gott. Der Josua ist mit seinem Volk durch den Jordan durchgelaufen, durch das Wasser, trocken gewesen, ein Wunder kommt ihnen nahe, wird oft allegorisch erklärt, dass das Taufe ist. Durch Taufe ins neue Leben gekommen. Und so ist der Josua mit seinem Volk im neuen Leben, steht da und sagt, yes, das ist mein neues Land, jetzt bin ich, sage jetzt Christ, jetzt bin ich, gehöre ich zu Gott, das ist das Land von Gott, jetzt kann ich geniessen. Denkst du? Genauso geht es als Christ manchmal auch. Jetzt bin ich bekehrt, jetzt muss doch alles funktionieren und laufen wie geschmiert. Nein, jetzt fängt der Krieg erst recht an, jetzt geht es erst recht los. In dem Land haben andere Völker und andere Städte Wohnrecht und sagen, ich darf da wohnen. Das ist schon immer so gewesen, Tradition. Und so haben wir in unserem Leben genauso Traditionen. Es ist nicht selbstverständlich, dass du plötzlich Lust hast, das zu machen, was Gott will. Nein, in dem Land, wo du hast, wo du bist, leben andere, die sagen, nein, ich habe das Recht drauf. Ich habe Recht, zum Angst zu haben. Weil ich schon immer mir selber schauen. Noch nie hat jemand mir geschaut. Warum soll ich jetzt plötzlich auf Gott vertrauen? Und so geht es darum, dass wie die Joshua, musst du in deinem Leben manchmal Burg um Burg, Stadt um Stadt einnehmen und sagen, auch über dieser Stadt rufe ich Gottes Lob aus. Auch über diesen Bereich von meinem Leben stand ich in und soll Gott herrschen. So kommt die Geschichte von Jericho. Und die kennen wir, wie es darum geht, dass der Joshua rundherum läuft und nichts darf machen. Das ganze Volk läuft rundherum mit den Bundeslade. Sie machen überhaupt nichts und die Mauern stürzen die, bloß wie sie Lärm machen. Das ist nicht wegen der Lautstärke, die sie hatten. Das ist, weil Gott hat gesagt, ich zeige euch, wie ich steht in ihm. Auch da wieder übertreibt ihr unser Leben. Gott wird mit uns zusammen Städte einnehmen in uns hinein. Er möchte so Burgen überwinden. Burgen von der Angst, Burgen von der Sucht, Burgen von der Haltung, von Zorn, von Rache, was alles wir in uns hinein haben. Gott sagt, komm, diese Burg nehmen wir ein, diese Festung überwinden wir. Und manchmal passiert es wirklich, wie bei Jericho, dass du kannst einfach ein bisschen rundherum laufen, sage ich jetzt, ein bisschen Lobpreis machen und paff, ist er weg. Ja, sogar bei uns der Gemeinde, Menschen haben durch Lobpreis Wunder, Heilung, Veränderung im Leben erfahren. Und das ist immer noch ganz ein wichtiger und schöner Zugang. Im Lobpreis, durch den Lobpreis, schenkt Gott hier und da Heilung. Lobpreis ist für mich nicht nur ein Lieder singen, ein Kinderlied singen, Jubidu bärenstark. Nein, wenn ich Lobpreis oder bärenstark singe, merke ich, mein Gott ist bärenstark. Ich glaube das. Und darum kann ich auch mittanzen nachher. Und es geht mir nicht ums Kindliche, sondern es ist für mich eine Freude, dass er bärenstark ist. Also Lobpreis, ich empfehle euch, bleibt dran, macht Lobpreis. Wenn es Situationen sind, wo Widerstand da ist, fangen mit Lobpreis an. Lobpreis löst oft, wie bei einem Knopf, fängt es an, den Knopf zu lockern. Manchmal muss man einen Weg gehen, aber er ist extrem locker nachher. Gut, Stadt Jericho. Nachher geht es weiter in dieser Geschichte. Die Israeliten sagen, yes, es ist so cool, so steht der Obere, so aufräumen im Leben, so eine Ordnung machen, das ist grossartig. Gehen wir auf die nächste Stadt los. Die Israeliten, die Josua, hat ein paar Spionen losgeschickt, gesagt, gehen wir mal schauen, die nächste Stadt, kurzer Name, kleines Städtchen, Ai. Also mit nicht EI, sondern AI geschrieben. Und er hat gefunden, gehen wir mal schauen. Er hat ein paar Leute losgeschickt, sind Retter gekommen und gesagt, weißt du was, das machen wir mit links, das ist keine Sache. Schicken wir 2.000 bis 3.000 Männer los, dann ist das erledigt. Da muss nicht einmal das ganze Volk gehen. Da kann man so richtig locker nebenbei mit links machen. Und so hat der Joshua die 2.000 bis 3.000 Männer losgeschickt. Auf ein Los, die sind angelaufen, voller Freude und Euphorie, sind dort und kommen so eins aufs Dach über, dass sie gerade all davor rennen. Nicht alle, die einen sind umgekommen, es heisst, etwa 36 Männer sind gestorben. Der Rest hat geflüchtet und gesagt, stopp, es geht nicht. So Momente erlebe ich häufig in meinem Leben. Voller Euphorie, yes, es ist cool mit Gott, jetzt stehe ich in neuen Tag hinein, es wird Montag, ich starte mit ihm und zack, gibt es eins auf den Kopf. Funktioniert nicht. Ich bin sicher, die Männer sind nicht nur mit Kriegsschrei, sondern auch mit Lobpreis hergezogen. Es steht nichts, aber ich vermute es. Und es hat nichts gebracht. Man ist nicht weitergekommen, man ist stillgestanden. Der Joshua ist ganz verzweifelt und macht das Richtige. Er geht, kommt vor Gott und sagt, Gott, was ist los? Was soll das? Das ist typisch. Er sagt, Gott, warum springst du uns in das Land hinein? Was soll das? Es ist viel einfacher gewesen voran. Hättest du uns doch besser zurückgelassen? Was willst du da? Schau mal, wie die Leute über uns lachen. Die lachen uns aus, dass du nicht stark bist. Fängt er an und sagt, Gott, was meinst du? Ich kenne die Gebete in meinem Leben. Gott, was bin ich für ein Zeugnis, wenn ich so unterwegs bin? Was glaubst du, Gott? Ist das alles? Das funktioniert doch nicht. Wie kannst du nur Gott? Hätte man besser nichts gemacht. Und dann passiert etwas ganz Spannendes. Wir sind jetzt mitten im Joshua 7, das nachlesen will. Joshua Kapitel 7 und dort bei der Mitte passiert das Gespräch. Da heisst es nachher, Vers 13. Der Herr antwortet Joshua, steh auf. Warum liegst du auf dem Boden? Die Israeliten haben Schuld auf sich geladen. Sie haben den Bund gebrochen, den ich geschlossen habe. Sie haben heimlich von den Dingen, die vernichtet werden sollten, weggenommen und angeeignet. Das ist der Grund, weshalb sie ihren Feinden nicht standhalten können. Sie mussten von ihren fliehen, weil sie jetzt selbst unter dem Bann stehen, dem der Untergang preisgegeben ist. Ich werde euch nicht mehr beistehen, wenn ihr nicht alles vernichtet, was ihr gegen mein Verbot weggenommen habt. Gott kommt und sagt nicht, oh, musst noch ein bisschen mehr glauben. Nein, er kommt auf eine ganz andere Schiene und sagt, Josua, ihr habt etwas gemacht, was nicht richtig ist in der Vergangenheit. Was dort passiert ist, ist falsch gewesen. Und Gott redet extrem scharf in dem Moment, überraschend scharf. Okay, was ist passiert? Vielleicht wissen es nicht alle. In Jericho, die haben die Stadt eingenommen und Gott hat gesagt, alles, was da eingenommen wird, gehört mir. Das ist mein Eigentum, weil ich es eingenommen habe, nicht ihr. Und Gott ist immer so, das Erste möchte ihm gehören. Er sagt, gib es zuerst mir und nachher hast du genug. Das kann man mit verschiedenen Sachen bereichen. So nach dem Motto, gib zuerst Gott den Zehnte, nachher wirst du merken, dass du genug hast. Übrigens, Gott will nicht genau den Zehnte, er möchte vor allem dein Herz, darum sagt er so etwas. Also Gott möchte von unserem Herz, von unserem Geld, er möchte das Herz von unserem Besitz, er möchte das Geld von unserem, er möchte das Herz von unserem Vertrauen. Überall sagt er immer zuerst Gott, vertrau mir zuerst, glaub mir zuerst und so weiter. Genauso wie Jericho, er hat gesagt, das ist meine Stadt. Alles Wertvolle da drin gehört mir. Und dann hat es einen gegeben, im Volk gefunden hat, boah, wo ich jetzt gerade drin bin, wahrscheinlich ist es ein Palast, also etwas Ähnliches. Wow, hey, da hat es etwa 2 Kilo Gold. Da hat es etwa, was sind es gewesen? Jetzt weiss ich es nicht mehr. Extrem viel Silber, so viel, dass man etwa 6 Tonnen Getreide können kaufen damit. Ich weiss die Zahl nicht mehr. Aber hat es ganz viel Silber. Da hat es ein Gewand, das ist sogar ausserordentlich erwähnt, von Persien. Und so, weißt du was? Ich nehme die Sachen mit. Achan hat der Mann geheißen. Ich so, das nehme ich mit, komm, ich reiße es unter den Nagel, ich gehe und ich weiss, es ist nicht okay, aber man weiss ja nie, wenn die Zeiten von der Not kommen, es ist ja nicht schlecht. Und hey, alles andere verbrenne ich, ich nehme nur einen Mantel, ich nehme nur 2 Kilo Gold, nur so ein bisschen. Easy, also das ist doch okay. Das ist ja nicht so schlimm, in dem riesen Palast, was da alles drin ist. So hat der Achan das mitgenommen, hat es heimgenommen, also heim, er hat hier in Zelten gewohnt, gell? Und in der Zelt, in der Mitte irgendwo hat er ein Loch gegraben, hat die Münzen aber da und den Mantel oben drauf und schön wieder zugegraben und gesagt, so, ist jetzt mein Geheimnis, das lassen wir. Und ich weiss nicht, ob der Achan mit auf Ei ist oder nicht. Das ist Gott eigentlich auch egal. Ihn interessiert es nicht, ist es der Achan gewesen oder ist es der Seb gewesen oder dieser oder jener. Er sagt, ihr als Israeliten, ihr habt Sünde gemacht in der Vergangenheit, die nicht richtig ist. Und ich merke, wie wir oft so unterwegs sind, wie schnell wir auch Sachen im Zelt verstecken. Also untergraben, so, ach komm, das ist Vergangenheit, das ist nicht so wichtig. Graben wir es zu und gehen richtig ein. Ja, ich weiss, es ist nicht richtig, aber komm, Sand drüber, Gras drüber wachsen lassen, ist so ein berühmter Satz auf Deutsch. Lassen wir Gras darüber wachsen und dann ist es schon gut. Gott hat kein Problem damit. Nein, Gott hat das Problem. Wenn wir über unsere Sünde Gras wachsen lassen, sagt Gott, nein, schau, du kannst nicht weiterziehen. Du hast nicht aufgeräumt. Das ist nicht ordentlich. Wir haben in den 50er und 60er Jahren in der Schweiz auch gemeint, wir können Gras darüber wachsen lassen. Praktisch jeder Ort hatte so eine Mülldeponie gehabt. Und ich weiss noch, als ich als Jugendlicher in Neftenbach war, hatte es einen Bach, der ist immer so spannend zum Spielen. Mein Vater hat immer gesagt, geh dort nicht spielen, der ist giftig. Ich dachte, wieso, mach doch nichts und so. Wir sind dort spielen und haben dann plötzlich gesehen, wie coole Rostsachen rum sind. Und angefangen so. Und dann haben sie erzählt, mein Vater irgendwann, ja, das ist Mülldeponie dort unten. Und unterhalb vom Bach haben wir gesehen, der Bach ist so komisch gefärbt. Nicht natürlich, sondern so ein Orange, manchmal grünliche Element drin. Und irgendwann ist plötzlich, sind die Leute gekommen und angefangen, dort etwas absperren und Messungen machen. Und es heisst, es ist giftig, man darf es nicht anlangen. Da hat man auch gemeint, man könne den Müll einfach mal fortwerfen, ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, wieder Bäume pflanzen. Und dann ist doch alles erledigt. Wenn wir in unserem Leben meinen, wir können Gras drüber wachsen lassen, ist es meistens etwas, wo uns später, wenn wir mit Gott möchten, weitergehen möchten, gehindert werden. Es hindert unser Leben für den nächsten Schritt. Aber das ist doch unfair, denken wir oft. Wir können doch nichts dafür. Das war ja der Achan und nicht ich, würde ich sagen, als Israelit. Das ist doch dem sein Problem. Hat doch keinen Zusammenhang, Gott. Ich bin jetzt Eigo rein und Achan ist schuld. Was kann ich dafür, dass jetzt da mein Bruder umkommst? Nein, für Gott hat es einen Zusammenhang. Dein Leben und das Leben, wo du drin bist, hat einen Zusammenhang mit dem, was du vorhast. Was? Es gibt verschiedene Geschichten, die du vielleicht für ihn nimmst und sagst, Moment, also ich habe doch nichts dafür, dass da mein Ex-Freund da das und das gemacht hat. Doch, du bist mitgegangen. Du hast es mitgetragen, die Geschichte. Du bist dabei gewesen. Du hast dich dort nicht gewehrt. Die Familie vom Achan hat nicht gesagt, Achan, das sollst du nicht machen. Sie haben es miterlebt. Manchmal gibt es sogar Momente, wo du wirklich nichts dafür kannst. Wo dir etwas angetan worden ist, wo du Kind gewesen bist. Und eigentlich nichts dafür kannst, was die Eltern da angestellt haben. Mit was für komischen Sachen sie umgetan haben. Auch dann kannst du dich hindern in deinem Leben. Ich habe diese Woche etwas Interessantes erlebt und das hat mir recht die Augen auf, da in dem Thema rein. Und zwar ist es schön warm, gell? Und dann haben wir einen Kehrichtsack gehabt und haben von dem ein paar Windeln reingetan. Wir haben die auf den Balkon gestellt, haben angefangen, Windeln reinzubiegen und es hat so schön gestunken dort draussen mit dieser Hitze. Wenn man die Türe zumacht, schmeckt man das nicht, das ist keine Sache. Und dann ist die Stube wieder sauber. Und so sind wir da mit unserem Abfall. Und dann sind wir Wanderung machen. Ich habe die Wanderschuhe auf die Terrasse rausgestellt. Und dann war es am Tag drauf, glaube ich, jetzt müsste ich Sirena fragen, ungefähr. Nehme ich die Wanderschuhe, lupf's, und unter den Wanderschuhen hat es hunderte, wirklich hunderte von kleinen, 0,2 bis 5 mm grossen Mädchen. So schön weisse. Bah, grusig. Gut, was machst du? Hilfe, meine Wanderschuhe sind sie drin? Nein, drin nicht. Gut. Auf die Seite gestellt, die Mädchen irgendwo zusammengewischt, das Grün rausgeworfen, ganz wenig. Weg. Gut. Okay. Nimm die Schuhe von meiner Tochter. Dort drunter auch. Oh nein, gut, die ganze Prozedur nochmal, Mädchen und so. Alles weg da, erledigt. Und dann die anderen zwei, drei Schuhe auch noch. Das war eine richtige Sammlung von Mädchen gewesen. Alle weg da, schon wieder angestellt, sage ich, super, erledigt. Wir sind kurz Mittagessen. Dann, nach dem Mittag, habe ich gefunden, ja, easy, hocke noch auf den Balkon raus, geniesse es. Bin ich draußen und plötzlich sehe ich am Boden ein Mädchen. Ja, Moment, jetzt habe ich doch das da raus da. Wieso ist das schon wieder da? Und das kriecht gerade so richtig meine Wanderschuhe. Gut, Wanderschuhe geklopft, schon wieder 20 Mädchen drunter. Hey, woher kommen die? Jetzt habe ich doch alle raus da. Das gibt's doch nicht. Das ist genau so ein geistlicher Kampf. Jetzt habe ich doch aufgeräumt, wieso sind die schon wieder da? Ich habe dann mit der Zeit müssen feststellen, dass sie nicht nur unter den Schuhen sind, sondern unter dem Tomatentopf, unter dem Stuhl, unter allem, was auf dem Balkon gestanden ist, hat es Mädchen gehabt. Also wirklich überall. Wieso? Hat einen Zusammenhang im Kehrichtsack gehabt. Ich habe gefunden, auch den Kehricht, den Müll kann ich da aussen anstellen, es macht nichts. Jetzt ist es aber so, ich habe dann nachgelesen, wie das ist, dass wenn es heiß ist und man Essensreste im Kehricht drin hat, kommen gewisse Fliegen, irgend so ein Fruchtfliegen ist das, die kommt und legt ihre Eier rein und dann geht es super schnell, dass die Mädchen sind und die verbreitet sich überall, wo es dunkel ist und wo es ein Schatten sind und dann können sie nachher schlüpfen. Das ist eine Sache von einzelnen Tagen. Und ich habe gemerkt, ja, das ist so ein Bild, das wir manchmal haben in unserem Leben. Wenn wir nicht vorwärts kommen, haben wir das Gefühl, da ist ein Dämon rum, der ein Problem hat. Ja, das kann sein. Das sind geistliche Mächte, die dich zurückhalten. Es ist nicht, dass du nicht kannst. Das sind manchmal wirklich Mächte, die da sind. Aber es nützt nichts, wenn du einfach die Mächte wegbettest und sagst, so, weg mit denen. Die gehen schon weg. Aber weil der Kehrichtsack auf deinem Balkon steht, in deiner Wohnung, hat die Mädchen das Recht, zum wiederkommen. Und so kommen sie wieder. Und geistlich ist genau das Gleiche. Solange wir nicht aufgeräumt haben, solange wir Müll unter unserem Grasen haben, haben die das Recht, zum Wiederkommen. Und wir stolpern dort durch. Wie kann man denn jetzt da wirklich super aufräumen? Wie schafft man es, dass man nicht immer wieder retourkehrt in die Vergangenheit rein? Es gibt, gemäß Bibel zumindest, keinen anderen Weg, als anzuschauen. Auch wenn wir gerne wegschauen würden und sagen, komm, vergessen wir die Geschichte hier. Lieber nicht mehr aufmachen. Ist doch schön, wie der Gras darüber gewachsen ist. Es gibt nichts anderes, wir müssen anschauen und sagen, okay, wir fangen an. Der erste Punkt, drei einfache Punkte. Der erste, lass Jesus in deine Wohnung rein mit dem Müll ein. Lass ihn ein und sag, Jesus, komm. Ich habe ein Chaos. Das ist eine Müllhalde vielleicht von früher, die ich zugedeckt habe. Oder ich sehe den Sack und ich habe keine Lust, ihn rauszustellen. Weißt du, es ist gerade so gäbig, ich habe keine Lust, ihn anzulangen. Der gibt mir dreckige Finger. Ich sage, Jesus, komm, bitte hilf mir. Und er kommt in dein Leben. Er wird nicht kommen und sagen, bäh, ist das ein grusiger Sack. So ist er nicht. Er wird kommen und vielleicht so sagen, oh ja, du hast einen rechten Sack da drin, he? Was machen wir jetzt? Er ist da, um dir zu helfen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, zum Verurteilen, sondern ich bin gekommen, um die Kranken heilen, retten und helfen. Er ist da für uns. Das heisst, wenn du kommst und sagst, du, ich habe Mühe in meinem Leben, er möchte aufräumen. Er möchte kommen mit dir. Was ist das Zweite, was passiert? Das klassische Wort dafür ist Buß tun. Apostelgeschichte 2, Vers 38 ist so ein offensichtliches Beispiel, was dort passiert. Es ist so, dass der Petrus dort predigt hat, gerade nach Pfingsten oder ab Pfingsten selber. Und dann heisst es so schön, Vers 37 fängt es an, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, er hat wirklich böse gepredigt, gesagt, was Wahrheit ist. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, Brüder? Fragten sie die anderen Apostel. Kehrt um, sagt Petrus. Ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus. Oder der Luther bringt es noch schöner auf den Punkt. Der Luther sagt ganz einfach, tut Buße. Buße tun heisst, jawohl, in meiner Vergangenheit hat es Sachen, die sind nicht in Ordnung gewesen. Das ist, ich anerkenne, dass es falsch ist. Ich benenne es Müll und sage, ja, die Story, die ich erlebt habe, ist Müll. Das ist nicht richtig. Gott, das ist meine Geschichte, das stimmt, das ist mein Müll, den ich vielleicht verschuldet habe oder mitverschuldet habe. Es gibt verschiedene Sorten von so Müll. Vielleicht ist es Müll, dass du jemandem musst vergeben, der dir etwas angetan hat. Und du hältst immer noch fest und findest, dem vergib ich im Fall nicht. Was der gemacht hat, das lasse ich nicht los. Das lasse ich nicht los. Gott sagt, das ist Müll. Das ist, da über das kannst du Buss machen. Das ist falsch. Als Christen sollen wir einander vergeben. Wenn ich aber sage, ich möchte nicht, sagt Gott, dann können wir nicht weitergehen. Dann geht es nicht. Dann ist eben so Müll da, der uns hindert, um in eine Freiheit zu wachsen. Und du hebst den Müll bei dir und Gott kann nicht mehr Raum hinein im Alltag. Vielleicht ist es aber anders herum, dass du etwas angetan hast. Vielleicht bist du etwas schuldig geworden, wo du genau weißt, das ist nicht richtig gewesen. Und gleichzeitig sagst, das kann ich mir nie vergeben, mein ganzes Leben lang. Was ich da gemacht habe, was ich da, weiß ich nicht, meinen Eltern angetan habe, meinen Kindern angetan habe, das kann ich mir nie vergeben. In dem Moment hebst du genauso Müll bei dir und sagst, den Müll kann ich nicht entsorgen. Den muss ich festheben. Den muss ich bei mir behalten. Nein, es ist falsch. Du darfst ihn loslassen. Du darfst auf Person zugehen und sagen, es tut mir leid, ich merke, es ist nicht richtig, was ich gemacht habe. Du darfst zu Gott kommen und sagen, Herr, es tut mir so leid, ich würde es heute anders machen, wenn ich könnte. Buße tun heisst umkehren und sagen, der Weg war falsch gewesen. Wenn du daran hebst und sagst, ja, vielleicht ist es okay gewesen, ist ja gleich und ist ja weg, hast du keine Buße darüber. Vielleicht musst du sogar Buße tun für etwas, was du nicht gemacht hast dafür und wo du nicht einmal jemandem musst vergeben musst, sondern eben, ich habe es vorhin angetönt, wo deiner Familie etwas passiert ist, wo deine Familie etwas gemacht hat, was nicht richtig ist. Und du merkst so, hey, das war meine Familie gewesen. Und ich gehöre auch zu dieser Familie. Und wir sind alle so, ich sage jetzt, Bescheisser gewesen. Nein, das wollte ich nicht mehr. Man darf sogar stellvertretend Buße und sagen, Vater, mir tut es leid, was meine Familie angetan hat. Was da alles gelaufen ist in unserer Geschichte, das ist nicht das, was ich wollte. Bitte schneide das, vergib das, fang du neu an. Es kann sein, dass die Geschichte, die du erlebt hast, dich sonst weiterprägt. Ganz häufig ist zum Beispiel eine Geschichte, die immer wieder passiert, wenn Kinder die Eltern erlebt haben, sie geschieden haben, haben sie selber etwas, haben sie Mühe, um wieder zu heiraten. Da ist ein Hindernis da. Und das ist die Schuld, die passiert ist aus dem Grund dieser Scheidung. Wo man selber gekämpft ist, um sich wirklich darauf einzulassen. Auch da darf es ein Gebet sein. Herr, befreie mich davon, dass die Last nicht auf mir liegt. gibt noch ganz viele andere Beispiele. Aber auch das gibt es Schuld, die du nicht selber dafür kannst, sondern wo du trainiert geraten bist. Meistens als Kind, manchmal als Erwachsener, in einer Firma, rein, wo du eigentlich nicht so gedacht hast. Ja, und dann, was macht Gott, wenn wir das bekennen? Wenn wir jetzt Buße tun, nimmt Jesus die Schuld und tut sie auf den Abfallhaufen. Das ist der Kehrichtsack. Und das war der Schlüssel gewesen, auch diese Woche mit dem Kehrichtsack. Von dem Moment an, wo ich den Kehrichtsack genommen habe, es waren zwei gewesen, dann in der Zwischenzeit, muss ich ehrlich sein, als ich die zwei genommen habe, in den Abfallkübel geworfen habe, habe ich die Mädchen wegtun und ich habe Ruhe gehabt. Seit dem Moment ist der Balkon wieder Mädchen frei. Ja, plötzlich hat das Gebet gelangt. Also von dem Moment, wenn ich den Kübel wegtue, wenn ich das Böse wegtue und meine Schuld bekenne, dass es Licht bringe, haben die Mädchen keine Macht mehr im Leben. In dem Moment wirst du merken, dass so Ortschaften wie ein ohne Probleme zum Einnehmen sind. Und das war auch in der Geschichte von Josua so. Der Josua hat das Führer geholt und gesagt, also jetzt schauen wir an, hat geschaut, wo ist das Problem, hat es entlarvt und gesagt, das ist beim Achan, der Achans Familie, haben das beseitigt. Im Alten Testament geht das noch ein bisschen grob zu und her, der Achan und seine Familie ist gestorben. Weil für die Sünde ist die Konsequenz der Tod. Und das ist dort passiert. Der Achan und seine Familie ist gestorben. Und dann haben sie gesagt, so, und jetzt gehen wir. Und die haben mit links das Ei eingenommen können. Gott sei Dank, und ich meine wirklich Gott sei Dank, wir müssen heute nicht mehr sterben für die Sünde, die wir gemacht haben. Sondern Jesus hat gesagt, ich bin gestorben dafür. Es ist okay, ich bin gestorben. Da merke ich, wie einfach haben wir es doch heute, wo wir dürfen die Sünde bekennen und sagen, ja, es stimmt. Und danke Jesus, dass ich nicht mehr sterben muss dafür, sondern dass du gestorben bist. Und dann kommt wirklich die Macht, die wir glauben, die wir hören davon. Kolosser 1, Vers 13 und 14 möchte ich als Abschluss noch zitieren. Dort heisst es, Paulus sagt so schön, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt ins Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Oder, jetzt noch ein bisschen näher formuliert, in einer anderen Übersetzung, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Also die Mächte, die sie wieder zurückgezogen haben, hat er uns befreit und hat uns in sein Reich versetzt. In dem vom geliebten Sohn. Durch ihn, durch Jesus Christus, sind wir erlöst und durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Ja, wenn ihr merkt, dass ihr zurückgehalten werdet, kann es sein, es muss nicht, aber oft hat es etwas, dass in deiner persönlichen Geschichte am Müll rumliegt. Frag mal Jesus, einfach in einem Gebet und sag, Jesus, was ist der Grund, dass ich zurückgehalten werde? Wieso? Bitte Josua. Und Gott wird dir zeigen, warum. Vielleicht ist es Sünde, wo man ist, vielleicht ist es auch ganz etwas anderes. Aber fragen und dann reagier auf das. Und du wirst merken, wie du andere Festungen wie ein darfst reinnehmen. Und merken, dass plötzlich eine Freiheit da ist und die böse Mächte, die Madde, das, was auch immer rum ist, das Grusige, keine Macht mehr hat, sondern wieder weg ist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du den Sieg versprochen hast. Es ist nicht mehr ein Kampf, wo wir nicht siegen müssen, sondern in dir ist der Sieg. Und ich bitte darum, dass wenn in unserer Vergangenheit, in unserer Geschichte Sünde rum ist, Schuld rum ist, nicht aufgeräumt ist, noch Müll rum liegt, dass wir das dürfen ergreifen im Namen. Gesehen, dass wir dich trainieren bitten und du mit dem Licht zeigst, was da ist. Und dass wir dann dürfen aufräumen. Um Vergebung bitten, loslassen und mit dir zusammen weitergehen. Und danke, dass du uns versprochen hast, dass wir dann wirklich dürfen den Mächten weisen und der Freiheit bekommen und durchs Zeug durchlaufen, wo Menschen rundherum staunen, was für ein grosser Gott du bist. Danke, dass du den Sieg errungen hast. Und dass wir nicht für die Sünde Buß machen müssen, selber nicht Schuld zahlen für das, was passiert ist. Danke, dass du es am Kreuz gemacht hast und wir das in Anspruch nehmen. Amen.